Die nun folgende Sendung entstand im Rahmen des Seminars Musik im Radio unter Leitung von Andreas Hoppe im Institut für Musik an der Universität Hildesheim.
Und jetzt in Tona Rumore. Ungewöhnliche Musik im Radio. Heute.
Musik und Menschen Madagaskars.
Ich weiß nicht, tut mir leid, mir fällt nichts ein zu Madagaskar.
Ganz spontan Madagaskar, Antananarivo, Vanille, Vanilleblüten, Vanilleschoten, Muskatnüsse, also eigentlich jedes Mal kulinarische, würde ich sagen.
Afrika, aber eine Kultur weiß ich nicht. Eine Insel, Piraten. Ist es ein Mischvolk?
Also Freddie Mercury war da geboren.
Ja, also ich stelle mir da so ziemlich paradiesisch vor.
Wie heißen diese komischen Affen da, diese komischen Tiere, die da sind?
Diese Lemuren. Die weiß ich, glaube ich, leben nur da.
Die Natur, sie greift mich an.
Gab es da nicht nochmal die Pest in letzter Zeit?
Wir lagen ja. Vor Madagaskar, das Lied.
Die Giraffe in der Kiste auf dem Schiff von dem Film Madagaskar.
Meine Großeltern dachten eher besorgt an den schwarzen Tod, der laut Volksmund schon die wackersten Seemänner dahingerafft hatte.
Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln, da faulte das Wasser und täglich ging einer...
Die wenigsten Menschen, mit denen ich mein Reisefieber teilen wollte, hatten konkrete Vorstellungen als diese von Madagaskar. Sei es von der geografischen Lage, dem Ursprung der Bevölkerung oder dem meiner Meinung nach kostbarsten Schatz der Insulaner, der vielfältigen madagassischen Musik. Kommen Sie doch mit auf meine Reise zu den Menschen und der Musik Madagaskars. Das war Cherio von Samuela, knapp ein halbes Jahr auf einem fernen Tropeneiland, auch die Große Rote Insel genannt. Was habe ich da zu berichten? Etwa von abenteuerlichen Expeditionen, endemischen Lemurenarten oder palmengesäumten Traumstränden? Derartige Reiseberichte gibt es schon genug. Und schließlich war ich nicht als Touristin hergekommen. Vielmehr möchte ich berichten von meinen Begegnungen, Beobachtungen und den Besonderheiten, kurz vom Leben. Von meinem aufregenden Leben in Tana, wie die Hauptstadt Antananarivo des Inselstaates Madagaskar liebevoll genannt wird. Zur Einstimmung ein Stück des im französischen Exil lebenden madagassischen Musikers Rossi.
Aqui
Madagaskar, in der Tat ein unbekanntes Land, eine fremde Welt, in die ich eintauchen, die ich verstehen wollte. Die Madagassen sind allerdings von Kultur aus ein geheimnisvolles Volk und es gehört zum guten Ton, sich nicht direkt mitzuteilen. Eine Waza, Sammelbegriff für Europäer, Amerikaner, Chinesen, hat es da besonders schwer, zumal man bestenfalls für eine einfache Touristin, schlimmstenfalls für die Tochter eines ausbeuterischen Großindustriellen gehalten wird. Geschlecht und Alter kamen erschwerend hinzu, in einem Land, in dem vor allem die Alten und Ahnen verehrt werden, und Männer trotz der oberflächlichen Emanzipation und zahlreicher Frauen in Führungspositionen immer noch das Sagen haben. Aber unter dem schützenden Deckmantel eines kirchlichen Radiosenders wurde meine jugendliche Neugier legitimiert. Und schon war ich mittendrin in der komplexen madagassischen Halbwelt, einem Gemenge aus Radiowellen, Lebensmittelkonzern, Kirche und Staat. Willkommen im Reich des Mark Ravalomanana. Er ist der Inbegriff des madagassischen Traums vom Glück und brachte es binnen weniger Jahre vom Milchbauern zum Joghurtmillionär. Heute ist er zudem Staatschef, Vizepräsident der protestantischen Kirche und Medienmogul. Eine vortreffliche Mischung und beste Voraussetzung für den Wahlsieg im Dezember 2006, den ich live miterleben durfte. Da wurde gesungen und getanzt, was das Zeug hielt. Schließlich hatte Ravalomanana für den Wahlkampf extra einen beliebten madagassischen Popstar engagiert, der dem charismatischen Politiker eine passende Siegeshymne auf den Leib trällerte. Hier ein Auszug aus der propagandafreien Fassung. Gott sei Dank hat Madagaskars lebhafte Musikszene noch viel mehr zu bieten als nur Platten-Propaganda-Pop. Besonders in der Weltmusik, dem aufregenden Mix aus traditionellem und populärem Musikgut, herrscht Aufbruchstimmung. Und einige wenige madagassische Künstler haben es bereits geschafft, sich in den World Music Charts zu positionieren. Ich möchte in dieser Sendung sowohl prominente als auch kleine regionale Musikgruppen vorstellen. Sie alle verdienen mehr Aufmerksamkeit. Denn mir ist bisher in keinem anderen Land eine so ausgeprägte Musikalität begegnet. Ob in der Kirche oder beim Popkonzert, da wird nicht verhalten mitgebrummt oder gegrölt, / gekreischt, sondern sogleich ein mehrstimmiger Gesang angestimmt, der Pastor oder Popstar locker übertönt. Das war eine kleine Hörprobe von einem Konzert der Gruppe Salala in Antananarivo. Diese Liebe zur Musik hat eine Vielzahl musikalischer Stilrichtungen hervorgebracht, die oft im direkten Zusammenhang mit Lebensraum und Bedingungen der verschiedenen Ethnien stehen. Um die einzigartige Musik Madagaskars zu verstehen, muss zuerst einmal die Herkunft seines vielgesichtigen Volkes zurückverfolgt werden. Hier zur Einstimmung ein Stück von Troama. Thank you. Der Name des Ensembles Trois Mâts leitet sich von den drei Herkunftsländern der Musiker ab. Der berühmte Choraspieler Balaké Sissoko stammt aus Mali, Driss El Maloumi, der Meister der arabischen Laute Oud, aus Marokko, und Madagaskar wird durch Radzeri vertreten, der das Nationalinstrument Valia, eine röhrenartige Bambuszither, spielt. Mit ihrem gemeinsamen Projekt repräsentieren sie einerseits das gemeinsame historische Erbe der grausamen Kolonialisierung durch Frankreich und andererseits die vielfältige madagassische Kultur, welche im Laufe von über 1500 Jahren von südostasiatischen, ostafrikanischen, persisch-arabischen und einer Prise europäischer Einflüsse geprägt wurde. Da die Insel direkt vor der Küste Südostafrikas liegt, würde man auch in Madagaskar eine Kultur und Sprache afrikanischen Ursprungs erwarten. Aber weit gefehlt. Die Indizien sprechen vielmehr für einen überwiegend malayisch-indonesischen Ursprung der Madagassen. Das wird zum einen durch die madagassische Sprache Malagasy deutlich, die zur austronesischen Sprachfamilie gehört und ihre nächsten Verwandten auf der indonesischen Insel Borneo hat. Zum anderen sehen die Bewohner des Hochlandes rund um die Hauptstadt ihren Brüdern und Schwestern auf der anderen Seite des Indischen Ozeans zum Verwechseln ähnlich. Sobald man aber das Siedlungsgebiet der Mirna, so der Name der größten Ethnie Madagaskars, verlässt, wird das Erscheinungsbild der Madagassen zunehmend heterogener. Würde mir heute in Deutschland ein Madagasse über den Weg laufen, so würde ich ihn trotz meines halben Jahres in Madagaskar nicht erkennen. Denn es könnte sich genauso gut um einen Afrikaner, einen Araber, einen Kreolen, Mestizen oder eben einen Südostasiaten handeln. Wie konnte es zu dieser erstaunlichen Mischung kommen? Die genauen Umstände der Besiedelung Madagaskars liegen bis heute weitgehend im Dunkeln. Am plausibelsten erscheint die allmähliche Migration über den Wasserweg. Die Indonesier verfügten schon vor über 1500 Jahren über hochentwickelte Auslegerboote und die Wind- und Strömungssysteme im nördlichen Indischen Ozean begünstigen eine Fahrt in westliche Richtung. Über Jahrhunderte hinweg machten sich immer wieder kleine Gruppen auf den Weg entlang der Küstengebiete des Indischen Ozeans und nahmen schon unterwegs die verschiedensten Einflüsse in sich auf. Als sie in dieser kreolisierten Form im menschenleeren Madagaskar ankamen, fanden sie ein ökologisches Paradies vor, das mit seiner einzigartigen Flora und Fauna einem Mini-Kontinent glich. Noch heute wird Madagaskar wegen seiner Größe und seiner biologischen sowie kulturellen Vielfalt als sechster Kontinent bezeichnet. Auf der viertgrößten Insel der Welt kommen 60 der 80 bekannten Chamäleonarten vor. Und Naturforscher entdecken noch immer neue Arten von Pflanzen und Tieren. Das prominenteste Beispiel für die biologische Einzigartigkeit der Insel sind jedoch die Lemuren, die es ausschließlich in Madagaskar gibt. Dabei handelt es sich um Halbaffen, die auf der Erde die ökologische Nische der Affen besetzten, bevor sie im Laufe der Evolution von diesen verdrängt wurden. Schon von Weitem hört man ihre melancholischen Rufe. Zurück zu den menschlichen Neuankömmlingen auf Madagaskar. Nach ihrer Ankunft siedelten sie zunächst im Landesinneren. Heute werden sie Wasimba genannt und sind mit zahlreichen Mythen und Legenden umwoben. Der bekannte Musiker Ricky gilt als Bewahrer des Mythos der Wasimba und der traditionellen madagassischen Religion. Er ist in einem Dorf am Rande des Urwaldes im tropischen Südosten des Landes aufgewachsen und wurde schon früh mit den musikalischen und spirituellen Traditionen seiner Heimat vertraut gemacht. Er hat mit vielen madagassischen Künstlern zusammengearbeitet, sich mit europäischer Musiktheorie und Jazz auseinandergesetzt und ist einer der experimentierfreudigsten Musiker Madagaskars. Heute ist Ricky Teilhaber des madagassischen Kulturzentrums in Antananarivo und widmet sich neben seiner Musik der Förderung junger Musiker und Wissenschaftler und der Forschung über die Wasimba. Hier ein Song von seinem aktuellen Album. Vermutlich wurden die Wasimba später von Indonesiern, die auf dem direkten Wasserwege gekommen waren, in die Küstengebiete verdrängt. Das würde das homogene Erscheinungsbild der Mirna erklären. Die Wasimba jedoch vermischten sich im Laufe der Jahrhunderte mit arabischen und persischen Händlern, afrikanischen Sklaven und europäischen Piraten, was entlang der 5600 Kilometer langen madagassischen Küste die vielfältigsten körperlichen Merkmale, Kulturen und Musiken hervorgebracht hat. Heute sind die Madagassen von staatlicher Seite offiziell in 18 Ethnien unterteilt. Die Mirna stellen zusammen mit den Bezileo, die ebenfalls das Hochland bewohnen, über ein Drittel der Bevölkerung und haben im 19. Jahrhundert rund zwei Drittel des gesamten Landes erobert. Durch die zentrale Lage ihres Siedlungsgebietes sind sie bis heute wirtschaftlich und durch die Präsidentschaft Ravalomananas nun auch wieder politisch im Vorteil. Wie zu erwarten, sind die Mirna am stärksten von den Bräuchen des präislamischen Indonesiens geprägt. Darunter die Famadiana, zeremonielle Umbettung der Toten zu einem festgelegten Zeitpunkt. Aber die starke Verbundenheit mit den Ahnen ist allen Malagassen gemeinsam, was sich unter anderem in aufwendigen Grabmälern und der Tradition ritueller Grabgesänge niederschlägt. So auch im unwirtlichen, ewig dürren Südwesten Madagaskars, der Heimat des Vokaltrios Salala. So heißt es in ihrem Lied Rilani Chamangamanga.
O Himmel, tiefes Blau, geziert von Wolken, der heiligen Ahnenstätte. Wer wünscht nicht, eines Tages dort zu sein? Streit und Hader gestern angezettelt, bringt sie zum Schweigen. Vertrocknen sollen sie wie ein Blatt, vom Baume fallend. Zahllos neue Blätter wollen wir wachsen lassen. Du und ich verweilen hier nur für den Übergang. Keiner bleibt hier für die Ewigkeit. Eines Tages gehen auch wir hinüber. Welch Seufzer, welche Bitternis, wenn das geliebte Wesen jäh vergeht. Was bloß ist ihm widerfahren? Es ist uns nur vorausgegangen. Eines Tages gehen auch wir hinüber. O Himmel, tiefes Blau, geziert von Wolken der heiligen Ahnenstätte. Wer wünscht nicht, eines Tages dort zu sein?
Die Antandrui, Leute aus dem Dornbuschland, sind in ganz Madagaskar für ihre Vokalkunst bekannt. Aus der Not der Zebuhirten heraus, sich über weite Strecken verständigen zu müssen, hat die ärmste Bevölkerungsgruppe Madagaskars eine unverwechselbare Stimmtechnik entwickelt, den Beku. Noch heute ziehen die Meister dieses kehligen Gesangsstils wie Nomaden durch die trockene Dornensteppe, um die Lebenden und die Toten auf Beerdigungen, Beschneidungen, Hochzeiten oder Exorzismus zu ehren, zu trösten, zu feiern und zu läutern. Die Wandersänger singen meistens zu zweit, zu Ehren des Verstorbenen, loben all seine Taten und geleiten ihn so wohlbehalten in die Welt der Ahnen. Dabei handelt es sich um eine hohe Improvisationskunst des Vorsängers, die von dem zweiten Sänger sofort aufgegriffen werden muss. Als ehemalige Missionsschüler, die in ihrer Jugend von kirchlicher und europäischer Musik geprägt wurden, haben Salala den Beku den vorherrschenden Hörgewohnheiten angepasst und ihn damit nicht nur dem Rest des Landes, sondern auch Europa und Afrika zugänglich gemacht. Der Liedsänger Mbassa dazu in einem Interview:
Wir waren der Überzeugung, dass eine Art musikalischer Tsunami über Madagaskar hereinbrach. Und wir wollten unter den Gruppen sein, die die kulturellen Werte Madagaskars verteidigen. Wir haben uns gedacht, dass wir etwas brauchen, was sozusagen als Staudamm gegen derartige Tsunamis dient, ohne jedoch den Austausch zu verleugnen, der ja zu Zeiten der Globalisierung unvermeidlich ist. So versuchen wir zum Beispiel auch mal auf anderen Sprachen wie Zulu, Englisch oder Swahili zu singen. Wir versuchen sogar auf unseren Konzerten ein wenig zu slammen. Und doch bleiben wir tief in unseren Traditionen verwurzelt, haben aber offene Ohren dafür, was uns der Wind aus der Ferne herüberweht.
Wegen seiner melancholischen Note wird der Beko als Blues der Antandrui bezeichnet. Auch Theo, der junge Sänger der Gruppe Mikea, versucht sich an der erfolgversprechenden Marke Weltmusik und mischt seinerseits Beko mit Blues. Er stammt nicht vom Volk der Antandrui, sondern von einer Subethnie der Sakalava ab. Die Sakalava besiedeln die gesamte Westküste Madagaskars und deren Hinterland. Wie die Antandrui haben sie sich sowohl den europäischen Invasoren als auch den Mirna gegenüber als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Das Volk der Jäger, Sammler und Krieger hatte über Jahrhunderte hinweg Handelsbeziehungen mit Arabern und Swahili und weist daher starke afrikanische und arabische Merkmale auf. Nur bei ihnen finden sich Besessenheitsrituale wie die Tromba und ihre Form des Vokalgesangs hat eine arabisch anmutende Färbung. In dem folgenden Song singen Mikea, die nun der Karriere wegen in der Hauptstadt leben, von der Sehnsucht nach ihrer Heimat.
Simangino vao, eka, desoro misenaye. Simangino vao, eka, desoro anzaranaye. Simangino vao, eka, erarara la vichange. Simangino vao, eka, angavana reu. Wangutani, wangutani na udarewewa, eka wiwo haya. Wangutani, wangutani, wangutani nzara irewewa, eka wiwo haya. Vazare tulagi, ulunata ura na ye wiwo. Fani uva kwa ngisani, karuziru mamunzi ngangea nyinyewa, eka wiwo haya. Sinangino vao, eka, disongu misenaye.
Sinangino negano wamanye wa.
Sinangino vao, eka, disongu anzara naye. Sinangino vao, eka, derahayo ala bichangi. Sinangino vao, eka, angavao narewe.
Während Salala und Mikea schon im Ausland aufgetreten sind und sich darüber hinaus mit salonfähigen Berufen über Wasser halten, leben Künstler, die sich ausschließlich ihrer Musik widmen, am Rande der Armutsgrenze. So ist der alte Antandrui Gabin zwar in der Kulturszene Antananarivos hoch angesehen, wird zu Konzerten und Konferenzen in die ausländischen Kulturzentren eingeladen, ist aber so arm, dass er sich noch nicht einmal Medikamente gegen eine schwere Krankheit leisten kann. Nachdem mir mehrere Künstler Gabin als besten Ansprechpartner für meine Recherchen über die Entendouille empfohlen hatten, folgte ich seiner Einladung, um ihn zu Hause zu interviewen. Der Mann, den ich in einem feinen Anzug auf einem Empfang des französischen Kulturzentrums kennengelernt hatte, lebt mit seiner ganzen Familie in einem elenden Slum am Rande der Hauptstadt. Als er spontan ein paar Mitglieder seiner Gruppe Wauwi für ein kleines Ständchen zusammentrommelt, kann ich es kaum glauben. Wie können Menschen, die so professionell, so wunderschöne Musik machen, in solch einer Armut leben? Ein ähnliches Bild bot sich mir bei meiner Recherchereise nach Toliara, die Provinzhauptstadt des Südens. Auch hier werde ich bei meiner Suche nach lokalen Musikern immer wieder auf einen Mann verwiesen, dessen Name auch in Antananarivo schon des Öfteren gefallen war. Remaninji ist eine imposante Erscheinung, ein wildgelockter Riese mit massigem Körperbau und einer dunklen Haut. Remaninji ist ein Multitalent. Seit seinem 14. Lebensjahr singt und tanzt er, spielt die Lokanga, die Geige des madagassischen Südens, und ahmt Vogelstimmen nach. Heute tritt er sowohl anlässlich traditioneller Zeremonien als auch in Hotels und auf Festivals auf und ist zudem der erste Ansprechpartner für alle Entendouille im Ort und der Umgebung. Hier eine kleine Kostprobe seines Könnens. Thank you. Wiederum entgegen aller Erwartungen lebt Remaninji mit seiner ganzen Verwandtschaft in einer ärmlichen Hütte ohne Bett und Stuhl und versucht mit seinen zahlreichen Auftritten irgendwie die Familie durchzubringen und gleichzeitig die vom Aussterben bedrohte Tradition des Bekus an seine Kinder weiterzugeben. Freilich, Künstler haben es nirgendwo auf der Welt besonders leicht. Aber wie sieht es in einem Land aus, das sich unter den 10 ärmsten der Welt befindet und in dem schon der Durchschnittsbürger ums Überleben kämpft? Hier werden junge Leute, die den Berufswunsch Künstler äußern, nicht selten von ihrer Familie verstoßen. Denn es gilt nicht nur als aussichtslos, sondern als eine Schande. Kaum ein anderer Beruf ist so schlecht angesehen wie der des Künstlers. In einem Interview schildert mir Universitätsprofessor und Veranstalter Manicha die Situation des Kulturbereichs in Madagaskar.
Der Kulturbereich ist in Madagaskar ein informeller Bereich. Über dieses Thema könnte man wochenlang debattieren. Wir haben schon vor geraumer Zeit angefangen, den Kulturbereich langsam zu professionalisieren. Aber es gibt noch sehr viel zu tun. Wir haben zwar damit begonnen, die rechtliche Stellung des Künstlers zu definieren, aber es geht auch um die Stellung aller Berufe, die sich um den Kulturbereich drehen. Es gibt eine rege Kulturszene, aber sie bleibt informell und ist überhaupt nicht strukturiert. Es gibt Produzenten, Konsumenten, künstlerische Produkte, aber nichts ist als Beruf anerkannt. Das ist paradox, geradezu surrealistisch. Nicht zu vergessen das Problem der Raubkopien, das Problem der Ausbildung, das Problem der Professionalisierung. Es gibt noch sehr viel zu tun.
Laut Monsieur Poti aus dem Kultusministerium ist die Lösung all dieser Probleme nur eine Frage der Zeit. Denn im Ministerium wird schon kräftig Kulturpolitik gemacht.
Die Texte existieren nun und wir machen Kulturpolitik. Alles ist unterschrieben und es wurden Leitlinien für die Kulturförderung und die Professionalisierung des Bereichs aufgestellt. Wir haben gerade die Stellung des Künstlers festgesetzt und das muss jetzt nur noch umgesetzt werden. Alle Akteure im Kulturbereich müssen dafür sensibilisiert werden, alle Künstler, Kulturvermittler, Produzenten und Verleger.
Kurz nach diesem Gespräch wurde das Kultusministerium geschlossen und in eine Unterabteilung des Ministeriums für Freizeit und Tourismus verbannt. Kunst gilt nicht länger als Kunst, sondern als Privatvergnügen, das gerade noch gut genug ist, um ein paar Touristen zu unterhalten. Das geht auch dem engagierten Musiker Ricky gewaltig gegen den Strich.
Es ist die Kultur, welche die Grundlagen für wirtschaftliche Entwicklung schafft. Nehmen wir zum Beispiel die Beatles zu Zeiten der Krise in Großbritannien. Es war der Verkauf der Beatles-Platten, welcher die englische Wirtschaft gerettet hat. Mein Vorschlag: Die Kultur muss ihren Platz bekommen. Kultur geht jeden etwas an. Nicht nur das Ministerium. Auch wenn man von Kultur spricht, betrifft das jeden Einzelnen von uns.
Dabei sind sich die berühmten madagassischen Musiker ihrer Vorbildfunktion durchaus bewusst. Die Mutigen unter ihnen nutzen ihre Songs dazu, gesellschafts- und regimekritische Botschaften zu transportieren. Die sozialistische Diktatur Ratsirakas ist zwar Geschichte, aber auch der aalglatte, kapitalistisch orientierte Mark Ravalumanana lässt sich nicht alles gefallen und übt kräftig Zensur. Wer seine Texte nicht allgemein oder subtil genug formuliert, dem bleibt nur das Exil. Ein Glück, dass Samuela seinen französischen Song über korrupte Präsidenten so allgemein gehalten hat.
Je serai président par hasard. Nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Mais s'il mettra un connard au pouvoir, j'aimerais bien m'y voir. Si je serais président par hasard, nous on saura jamais, seul Dieu le sait. Mais s'il mettra un connard.
Comité national de secours me trouvera trop tard. Aucune indice nulle part, un invisible au costard, un vieillard ou un soulard, il a fait son devoir en tant que bon citoyen. Dans toutes les magazines et les journaux mondiaux. Oh, 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 oh. Si je serais président par hasard, nous on sera jamais seul, Dieu le sait. Mais s'il mettra un connard au pouvoir, j'aimerais bien m'y voir. Si je serais président par hasard,
dazu fällt mir ein Zitat ein, das ich in dem Dokumentarfilm über Madagaskars legendäre Musikgruppe Mahaleo gehört habe. Da heißt es: Präsidenten sind wie Schuhe. Alt oder neu, beide tun weh. Aber was willst du, alte, schmerzende Schuhe oder neue? So ist das eben mit der Macht. Ob alt oder neu, Schuhe drücken immer irgendwo. Trotz alledem schreiben Mahaleo seit ihrer Gründung Anfang der 70er Jahre äußerst engagierte Texte. Und Bandleader Dama hat sich darüber hinaus als Abgeordneter im Parlament für sein Volk eingesetzt. So hat die Gruppe 2001 Ravalomanana unterstützt, um den Diktator Ratsiraka loszuwerden. Aber mittlerweile beginnt auch der Schuh gewaltig zu drücken und Dama hat sich aus der Politik zurückgezogen. Nun versucht er, der Natur und den Menschen auf direkterem Wege zu helfen, zum Beispiel durch den Aufbau einer Ökofarm und die Aufklärung der Bauern. Über die Jahrzehnte sind Mahaleo zu einer Art Nationalhelden und dem Symbol der madagassischen Unabhängigkeit geworden. Ihre Gründung fiel in die Zeit der Befreiung vom neokolonialistischen Regime Tsirananas. Nach jahrhundertelanger Fremdbestimmung, die sich auch in dem musikalischen Schaffen niederschlug, waren sie mit ihrem neuartigen madagassischen Folk der Inbegriff kultureller Selbstbefreiung. Sie sangen über die gesellschaftlichen Zustände in Madagaskar und regten zur Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen wie der Landflucht an. So erzählen sie in ihrem achtminütigen Stück Lenjima von dem Schicksal eines Straßenjungen, der seine Heimat verließ und in dem harten Leben der Großstadt seinen Verstand und jegliche Hoffnung verlor. Hier ein Auszug.
Sana kidema, sana katsumaka. Sana katsumaka unyawa.
Sana katsumaka unyawa. Tsumaka, tsumaka, tsumaka. Kamirengene ni fore ene dalanga.
Sana katsumaka unyawa.
Sana katsumaka unyawa. Tsumaka, tsumaka, tsumaka. Kamirengene ni fore ene dalanga.
Thank you.
Diese engagierten Stimmen Madagaskars blieben zwar außerhalb ihrer Heimat lange ungehört, aber mittlerweile hat sie der Dokumentarfilm Mahaleo der französischen Produktionsfirma La Territe auch in Europa und Amerika bekannt gemacht. Im Mai 2007 traten sie gar im Olympia auf, Frankreichs größter Veranstaltungshalle in Paris. Ich traf Bandleader Dama ein halbes Jahr später zu einem Interview in München, wo er zusammen mit Ricky zwei Konzerte gab. Die Konzertreise wurde in alter Tradition von dem Münchner Verein Freunde Madagaskars organisiert, deren Vorsitzende Erich und Anne Raab sich für verschiedene soziale Projekte in Madagaskar engagieren. Im Anschluss an das Konzert verhalfen sie mir zu einem Interview mit Dama und seiner guten Freundin und Forschungspartnerin Prof. Dr. Ulrike Meinhoff. Frau Meinhoff ist Sprach- und Kulturwissenschaftlerin an der University of Southampton und beschäftigt sich mit Musik, Migration und Identitäten in und aus Madagaskar. In unserem Interview sprach sie über Damas Texte und die weitreichende Wirkung der Musik von Mahaleo.
Damas Texte, also die Mahaleo-Texte, sind absolut berühmt dafür, dass sie immer wieder also direkt mit den Alltagsproblemen ihrer Gesellschaft sich auseinandersetzen. Die Texte sind also Schulbuchmaterial, wenn es Schulbücher gäbe.
Das ist sicher auch ein Grund für den großen Erfolg der Band in Madagaskar.
Natürlich. Oder? Es gibt ganz viele Leute, das hab ich jetzt ganz witzig gefunden in meiner Forschung, dass wir auf jüngere madagassische Stars in Paris gestoßen sind. Rachel zum Beispiel, das ist eine Gospel- und Jazzsängerin in Paris, die war schon in Paris aufgewachsen. Und als sie bei einem Mahaleo-Konzert im Olympia im Mai war, das war ihr erstes Mahaleo-Konzert je, hat sie mir hinterher erzählt, sie war absolut in Tränen aufgelöst, weil sie plötzlich gemerkt hat, dass viele Lieder, die sie als Volksgut Madagaskars gedacht, empfunden hatte, dass es plötzlich Mahaleo-Lieder waren. Das heißt also, sie hat gedacht, dass ganz viele Lieder, mit denen sie quasi aufgewachsen ist, die sie immer gesungen hat, dass das eigentlich halt Lieder sind, die irgendwie ganz, ganz lange Tradition haben. Es waren aber Mahaleo-Lieder. Das heißt also, es ist da den Mahaleos gelungen, praktisch eine wirkliche Tradition zu schaffen, die aus diesen, sagen wir mal, aus dem eigentlichen Folklore-Lied, das ja natürlich auch existiert, also das, was auf den Marktplätzen gesungen wird und so weiter, dann in die Moderne, diesen Sprung geschafft hat in die Moderne. Sodass das also sowohl, es geht praktisch vom Volkslied bis zum Schlager, haben die Mahaleo alles in sich auf einen Punkt gebracht.
Dabei scheuen sich Mahaleo nicht vor schwierigen Themen wie der Brandrodung, die einerseits den Lebensraum zahlreicher Arten zerstört, aber andererseits für die verzweifelten Bauern die einzige Möglichkeit ist, Anbaufläche zu gewinnen und zu überleben. Die Beziehung zwischen Mensch und Natur liegt Dama besonders am Herzen.
Nous nous intéressons aussi sur le problème de l'environnement, de lien entre environnement et la population, parce que les paysans, ce sont des agriculteurs et ce sont des éleveurs. Donc ils sont toujours pour survivre, pour vivre, ils sont obligés de toucher à la nature. Donc, ça c'est un grand travail à faire. trouver des manières.
Wir interessieren uns auch für Umweltprobleme und die Beziehung zwischen Menschen und Natur. Denn ein Großteil der Landbevölkerung sind Bauern. Und um zu überleben, sind sie gezwungen, in die Natur einzugreifen. Wir stehen nun vor der großen Aufgabe, neue Wege zu finden, mit denen die Menschen ihre Beziehung zu der Natur verbessern können. Es müssen Techniken entwickelt werden, die besser geeignet sind, um nicht die natürlichen Ressourcen zu zerstören und zu verschwenden. Wir sagen nicht einfach nur, ihr dürft nicht den Wald abbrennen, ihr dürft dies nicht, ihr dürft das nicht. Das ist nicht genug. Man muss das Problem aus der Sicht des Menschen betrachten. Das ist der zentrale Punkt. Denn Madagaskar ist im Ausland vor allem für seinen biologischen Reichtum, seine Pflanzen und Tiere bekannt. Aber es gibt auch Menschen, die dort leben. Das ist unsere Botschaft. Wir sprechen auch über andere Probleme des Menschen in Madagaskar, wie den Sextourismus. Man sagt immer, Madagaskar sei ein armes Land. Nein, Madagaskar ist kein armes Land. Madagaskar ist ein reiches Land, reich an natürlichen Ressourcen, Bodenschätzen und an Arbeitskräften. Es ist das System, das Madagaskar verarmen lässt, das politische und wirtschaftliche System. Das Problem beginnt nicht bei der Armut der Bevölkerung, sondern beim System. Und die Frage ist, was kann man tun, damit dieses politisch-ökonomische System die Menschen nicht immer weiter an den Rand der Gesellschaft drängt und verarmen lässt?
Ich könnte noch so viel mehr erzählen von den zahllosen interessanten Begegnungen, von den ebenso zahlreichen Missverständnissen, die das Leben in einer so fremdartigen Kultur mit sich bringt. Von den vielen großen und kleinen Konzerten, die ich mitunter als einziger Gast miterleben durfte. Aber Madagaskar enthüllt sich nicht im ersten Blick auf seine so unterschiedlichen Gesichter. Nicht im ersten Lauschen seiner zauberhaften Klänge. Oft muss man ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal hinschauen, hinhören, hinfühlen, um zu verstehen. Hinter dem exotischen Image, der übergroßen Armut und dem trotz allem unergründlichen Lächeln der Madagassen verbirgt sich ein Schatz, den es zu schätzen und zu schützen gilt, wie die vom Aussterben bedrohten Arten. Die madagassische Musik. Hören Sie doch noch einmal genauer hin und wagen Sie einen Blick über die Landkarte hinaus. Es lohnt sich.
Tiani tu tiamarai, titane mampisua.
Und zum Schluss ein Abschiedslied aus dem Süden Madagaskars. Meine Lieblingsgruppe Waowi sagt Viluma. Auf Wiedersehen.
Tiani tu tiamarai, titane mampisua. La vite le hue tu. Ua viti huela, tiani tu tiamarai, titane mampisua, la vite le huetu. Ua viti huela, tiani tu tiamarai, titane mampisua. Vitele huetu Veluma
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 na
tiama are wangesia Veluma
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 na
tiama are wangesia Veluma
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 na
tiama are wangesia
La vite le huetu Ua viti huela Tiani tu tiamarai Titane mampisua La vite le huetu
Sprecher der Sendung in alphabetischer Reihenfolge: Ulrich Bartels, Andreas Hoppe, Matthias Kruse, Marian Nase, Sebastian Pohlmanns, Stefanie Rehn. Produktion in alphabetischer Reihenfolge: Andreas Hoppe, Ocke Ingwersen, Stefanie Rehn. Redaktion: Stefanie Rehn.
Und das nächste Mal bei Intona Rumore: Mike Svoboda, Allesbläser und Klangforscher. Der Posaunist und Komponist über Gartenschlauchkonzerte, Alphörner in New York, Mozart, Satie, Wagner. Leider nur eine Stunde lang.
Manchmal ist weniger mehr.